25 birds of people.
And now in season 18.
Presented by Eva N. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Birds of People auf Audio CD.at. Und diese Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein achter Gast in Season 18 ist Max Bohanka, Produktentwicklung und Fundraising beim Naturhistorischen Museum Wien und davor unter anderem Podcast-Host und B2B-Manager für die Kollegen von Sunrise Capital. Lieber Max, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus Christian, danke vielmals, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch, vom Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege ist es immer eine besonders leibende Geschichte, auch bei dir Karriere und Werdegang, und wir hatten schon ein launiges Vorgespräch und ja, gelacht darf werden. Großartig. Jetzt nicht über deine Vorgeschichte, aber während des Podcasts. Baustelle 2010, erzähl darüber. Das ist, glaube ich, ein Beginn, der vieles ausgelöst hat bei dir.
Ja, du hast völlig recht tatsächlich. Es war nach der Matura, vor dem Grundwehrdienst, bin ich auf die Baustelle.
Also als noch alles gut war, ne? Vor dem Grundwehrdienst. Ja.
Deine Worte.
Ja, genau. Ja.
Bin auf die Baustelle und habe dort tatsächlich ein halbes Jahr als Bauhelfer gearbeitet. Das war auch eine sehr bereichernde Erfahrung tatsächlich, war sehr cool. Und da war für mich ein ganz entscheidendes Börseerlebnis.
Ja. Auf der Baustelle, also war es Spohr oder Strabag, oder?
Nein, das war tatsächlich eine GmbH, da konnte ich nicht direkt investieren.
Ja. Okay.
Aber das Erlebnis war dahingehend, dass ich da habe ich Geld gespart zum ersten Mal richtig.
Ja. Und man lernt auch Bier trinken, oder?
Das sag ich mal. Ja, doch, ja.
Ja, herrlich,
ja. Ja, das stimmt. Das stimmt leider oder stimmt zum Glück, ganz wie du willst. Ich habe dort aber das erste Mal richtig gespart, ja. Also ich habe da zu Hause gewohnt, ja, bin zur Arbeit gefahren, bin zurück, immer ein bisschen was ausgeben, natürlich, aber ich konnte mir den Löwenanteil behalten. Und bin dann mit, es müssen gewesen sein zwischen 8.000 und 10.000 Euro.
Respekt.
Vielen Dank, zu meiner Hausbank, ja, und ich sage jetzt bewusst nicht welche, und habe mich dort hingesetzt und war halt ganz stolz, wie du dir vorstellen kannst, ja, 18, 19-jähriger Bur, habe da Geld zusammengekratzt und sag, ich möchte es bitte gerne investieren, ja, ich möchte ein Depot haben und ich finde das großartig und ich möchte anfangen, weil ich weiß, es ist wichtig, früh anzufangen. Mhm. Ja, und dann gab es ein relativ langes Gespräch mit einer sehr freundlichen Dame dort. Und je länger das Gespräch dauert und je mehr sie mir über die Möglichkeiten erzählt und die Produkte und über die Gebühren, ich habe schon gewusst, ich möchte wenn eher so Aktien und Fonds, habe mich aber nicht wirklich ausgekannt und sie hat mich beraten. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit komme ich da so im Kopf ein bisschen ins Zahlen überschlagen und denke mir so, also, aber jetzt muss ich sie ganz kurz unterbrechen, wie, aber ab wann mache ich denn da Gewinne effektiv, ja? Und sie sagt so, na ja, also sie sollten schon so um die 30.000 werden sie schon brauchen, dass sie da positiv aussteigen. Mhm. Was mich geärgert hat, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich bin da gesessen mit 10.000, sie hat das gewusst, ich war ganz stolz, ja. Und im Prinzip hätte man sagen müssen, ja, lieber Max, lieber Herr Bohanka, wie auch immer, das geht leider noch nicht aus, ja? Ja. Aber sie hat mich da in ein Gespräch gebracht, hat mich beraten und am Ende komme ich drauf, das kann sich nicht ausgehen. Ich hätte dort ein Verlustgeschäft gemacht. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, also Kapitalmarkt, Börse, da muss was passieren.
Zumindest ja? Mit den Risikovorschriften, die arme Frau 2 Jahre nach Lehman natürlich gehabt hat. Ne?
Fairer Punkt, ja, das
stimmt. Muss man schon sagen. Und damals hattest du auch noch andere Spesensituationen auch bei den Banken.
Deutlich anders.
Deutlich andere. Wahnsinn. Und Demokratisierung vom Kapitalmarkt hat ja ein späterer Arbeitgeber von dir auch deutlich beigetragen. Allerdings. Dazu. Und ja, ich habe lange Jahre bei einer Bank gearbeitet und das sind die schwierigsten Gespräche. Er versteht schon, er würde ein Risiko aushalten, aber ich darf nicht als Bankmitarbeiterin. Insofern glaube ich, eine extrem wichtige Sozialisierung auch von dir. Und wir kommen dann eh bald zu Sunrise Capital. Ich möchte noch ein paar andere Punkte einwerfen. Du hast dann an der WU studiert, glaube ich, oder?
Das ist richtig.
In welche Richtung hast du da dich gebildet?
Es gibt dort einen großartigen Studiengang, eigentlich zwei. Volkswirtschaft ist das eine, das ist gut bekannt. Der zweite ist Sozioökonomie, das heißt Volkswirtschaft mit einem sozialwissenschaftlicheren Schwerpunkt. Das fand ich eine großartige Spezialisierung, ein bisschen auch in die politische Ökonomie mehr eingeführt und hat mir sehr geholfen, wirtschaftliche Prozesse zu verstehen aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive.
Jetzt fahre ich dann der Zeitschiene nochmal zurück. Wir sitzen hier im 9. Bezirk, wenige hundert Meter von der alten Wirtschaftsuni. Die neue ist im Prater. Hast du da noch begonnen bei mir im 9.?
Ich hatte tatsächlich noch das Vergnügen, ich glaube das erste Semester war es, ja, auf also quasi in dem alten Block zu absolvieren. Und durfte aber dann schon direkt mit rüber übersiedeln auf den neuen Campus, der großartig ist, ja, also spitze.
Ich mache noch weiter mit meinen Stichworten, bevor wir zu Sunrise kommen, um dann natürlich länger bei deiner aktuellen Station zu bleiben. Vienna English Theatre, taugt mir auch.
Es ist schön, dass du dir das rausgesucht hast.
Ja, hast du selbst auf LinkedIn eingegeben und das hat mich erreicht, gebe ich zu.
Das freut mich, das freut mich, denn das war nämlich auch, das war eine schöne Sache. Das Vienna English Theatre kannte ich aus der Schule über einen Freund. Bin ich dorthin gekommen, war ein Nebenjob neben meinem Studium und ich durfte dort Front of House Manager sein. Und also ganz toll, das bedeutet, ich war verantwortlich, also von quasi
auf der Straße gestanden, Front of House, genau. Die Leute reinlocken.
In der Josefsgasse bin ich gestanden, genau, kommt seine
ja. So wie in Griechenland Urlaub, kommt am Abend zu unserer super Disco DJ Bobo.
Ja. Beinahe. Ja, genau. Ich durfte rein, ich durfte rein, Christian, und war dann halt drin verantwortlich, dass irgendwie der Ablauf mit der Garderobe, das Karten abholen, auch Ticket kontrollieren, dann ganz wichtig war, ich war dort der zuständige Hausfeuerwächter, das heißt, vorher macht man einen Rundgang, schaut, ob die ganzen Feuerschutzvorrichtungen erfüllt sind, ob der Feuernotausgang frei ist und derartiges. Und das war ganz schön, ich habe das gemacht, ich glaube, 2 Jahre.
Und 2 Jahre, 10 Monate steht auf LinkedIn.
Genau.
Wow, steht auf LinkedIn, da wisst ihr nicht jetzt. Ne?
Absolut, ne? Das fast 3 Jahre dann sogar. Ja. Und das war eine schöne Zeit, schöne Tätigkeit, wo ich ganz viele liebe Menschen kennengelernt habe und mit ein paar habe ich auch heute noch Kontakt.
Ja, und Projektmanager, es ist ja vielleicht gar nicht so weit weg von der aktuellen Station, was die Skills betrifft, oder? So ein bisschen Projektmanagement,
du hast schon recht,
größere Projekte irgendwie ausdenken.
Ich habe mir das habe ich mir noch nie gedacht tatsächlich, da bringst du mich jetzt erst drauf.
Deswegen bist du jetzt bei mir, um dich da drauf zu bringen. Und dann muss ich dich auf noch was bringen. Ich habe dich auf der Baustelle natürlich mit meiner Wahrnehmung Bier konfrontiert, aber eigentlich ist ja der Wein deines.
Das stimmt.
Da sprechen wir auch kurz drüber,
bitte. Das stimmt, ja. Das ist der Wein hat schon was Leidenschaftliches bei mir. Mhm. Ja. Also nicht der Konsum, aber die Produktion. Und Ich habe während dem Studium auch für ein großartiges Weingut gearbeitet, das Weingut Dürnberg. Der Christoph Körner, bis heute einer der besten Winzer, die es gibt, davon bin ich überzeugt, unterstützt mich auch heute nach wie vor mit meinem Wein, den ich mache, weil ich habe einen kleinen Weingarten, den ich mit Freunden betreibe in Perchtoldsdorf.
Das sind die Soul Apes?
Das sind die Soul Apes.
Klingt irgendwie wie ein Bandname. Ihr seid, glaube ich, 5 Freunde, das sind wir nur ohne Timmy der Hund oder so.
Ja, ne? Genau, also ich glaube, wir fühlen uns auch so tatsächlich, ja, wie eine kleine Band. Schön. Und wir machen dort ganz eigennützig einen Wein, der auch was Besonderes sein soll. Also das sind keine klassischer grüner Veltliner, das sind Trauben, die aus der Rebbauschule in Klosterneuburg kommen. Ja, die sind mit dem Professor Regner, der hat die dort gezüchtet, sind pilz- und virenresistent, schmecken sogar großartig. Und da machen wir jetzt irgendwie seit 2017, das war unser erster Jahrgang. Und jetzt vor kurzem haben wir den Jahrgang 2022 abgefüllt. Und ich habe auch, wenn du auf meiner LinkedIn-Seite gesehen hast, quasi ein Gap Year von Mitte 2023 oder ein halbes Gap Year sozusagen verwendet, um auch das Geschäft sozusagen zu pushen, weil wir haben da richtig viel Arbeit reingesteckt. Ja, also wir haben auch eine eigene Homepage, der Wein heißt Schlawino. Und der Schlawino.at kann man sich das anschauen.
Klingt irgendwie, ne? Den zu trinken. Ja,
genau. Definitiv, ja.
Macht mich der klüger? Oder schon, oder? Ganz sicher.
Man könnte sagen, jeder Alkohol macht einen klüger, aber der natürlich besonders, ja.
Muss das wieder einwerfen, wenn mit einem alten Arbeitgeber haben wir die Regel gehabt, wenn irgendwer eine Geschäftsidee hat, und ich habe unglaublich viele gehabt, die waren nicht immer gut, ja, aber sehr viele, haben wir immer die Regel gehabt, die muss betrunken genauso cool rüberkommen wie nicht betrunken. Und wir haben uns dieselbe Geschichte immer zweimal erzählt.
Smart.
Das war wirklich gut. Und vollkommen unabhängig, ob die Idee jetzt quasi auf Wienerisch in der Fetten passiert ist und nachher nüchtern abgeklärt wurde oder umgekehrt. Sie muss in beiden Aggregatzuständen irgendwie leibend klingen.
Das merke ich mir, Christian.
Danke. Super, oder? Das ist immer ein guter Grund. Um jetzt vom Alkohol ein bisschen abzulenken, frage ich dich, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Ja, Manner bei mir bitte, das Süße.
An dich.
Danke vielmals.
Mannerschnitten an dich. Hätten wir das auch und die launige Reise geht weiter. Und nochmal zur WU, wie ich das sehe, dann schon an die neue. Du warst der Researcher. Das kann ich mir was darunter vorstellen, aber erzähl's uns.
Das stimmt, ja. Ich hatte da als sozusagen Freiwilliger die Möglichkeit, als Associate mit dem Sohail Human zu arbeiten. Ja, so ein großartiger österreichischer Wissenschaftler, der auf dem Bereich digitale Informationssysteme sehr viel geleistet hat und auch nach wie vor aktiv ist dort. Und mein Anknüpfungspunkt tatsächlich waren Kryptowährungen. Ja, okay. Also ich habe auch meine Diplomarbeit über virtuelle Währungssysteme, dezentrale Geldschöpfung geschrieben und hatte dann da einen sehr interessanten Anknüpfungspunkt und durfte dann auch, also ich glaube, es war ein halbes Jahr oder so, durfte ich den Sohail Human unterstützen bei einem Forschungsprojekt digitale Informationssysteme am gleichnamigen Institut an der WU. Es war eine sehr schöne Erfahrung, wo ich aber auch gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich nicht zum Vollzeit-Researcher tauge, weil das eine sehr leise, konzentrierte Tätigkeit ist. Und bei mir muss es schon ab und zu auch mal ein bisschen lauter werden, ein bisschen mehr Aktivität und so. Also deswegen habe ich mich dann effektiv auch entschieden, glaube ich, das nicht zu meiner Vollzeitkarriere zu machen.
Und ich denke, wir sind jetzt im Jahr 2000, im Jänner 2000. Du bist zur heutigen Sunrise Capital gewechselt. Die hat damals noch anders geheißen. Du wirst da sicher gedacht haben, Jänner 2000, es kommt ganz sicher keine Pandemie. Ich gehe doch in die Finanzbranche. Was war dann die Beweggründe, dort anzudocken?
Ich war Kunde. Das muss man vorwegschicken.
Ist doch super.
Ja, ist es. Also ich war.
Das heißt, die Antwort auf die Frage, die 2010 noch nicht so befriedigend beantwortet werden konnte, und ich nehme die Kollegin wieder in Schutz. Ich glaube, wir haben sie aufgelöst. Die war damals, ist die Demokratisierung weitergegangen und du warst offenbar zufriedener Kunde, sonst.
Du sagst es. Ja. Du sagst es. Ich habe dazwischen nach jenem Erlebnis immer wieder mal so mit Crowdfundings, das kam dann so ein bisschen auf, nicht? Und da konnte man 250 Euro, 500 Euro in einzelne Projekte stecken. Aber richtig losgegangen ist es für mich dann erst mit damals Own Austria.
Genau. Ja, Name Programm kann man sagen, ne?
Ja, richtig. Ja. Also ein großartiges Produkt. Die meisten deiner Hörerinnen und Hörer werden es kennen, nehme ich an. Ich habe zum ersten Mal.
Trotzdem nutze ich die Gelegenheit kurz in zwei, drei Sätzen erklären. So, okay. Own Austria und die Idee und warum das dich erreicht hat als Real Money Investor.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ganz wesentlich für mich war die Möglichkeit, dieses Produkt erstmal einfach zu beziehen. Ja, ich konnte meine App runterladen und mir wurde in aller Kürze erklärt, worum es geht. Worum ging es damals bei Own Austria? Und ich glaube, man darf auch sagen, worum geht es heute bei Sunrise Capital, selbes Unternehmen. Ja, es geht darum, dass man in Firmen investiert, die bei uns sichtbar sind und vorhanden sind.
Bei uns in Österreich in dem Fall. Ja. Es gibt jetzt auch an Own Germany und überhaupt Standortfonds, sagt man jetzt. Aber das ist, glaube ich, die Story, die wunderbar ist. Ja.
Absolut. Ja. Es sind die Unternehmen, die ich kenne, ja, sei es vom iPhone bis zum Samsung Computer und was weiß ich.
Nächster Punkt, ich muss dich wieder unterbrechen. Natürlich kein österreichisches Unternehmen, der Apple-Hersteller, aber in Österreich sichtbar und darauf kommt es euch an.
Richtig, ja, weil das ist etwas, was Sunrise damals von Austria schon sehr erfolgreich vermittelt hat. Es darf natürlich jetzt nicht auf einen schweren Home Bias hinauslaufen. Ja, also es ist natürlich eine andere Form von Risiko, weil man sagt, man investiert jetzt nur in den ATX zum Beispiel, nicht? Und ich glaube, sagen zu dürfen, für Own Austria damals wie für Sunrise heute war es wichtig, möglichst breit gestreut, möglichst solide, und da muss man natürlich den internationalen Markt betrachten. Und da sind deutsche wie amerikanische Unternehmen dabei, wie französische und genauso wie schweizerische.
Und das hat dir als Kunde getaugt und dann bist du dorthin gegangen. Das ist eine schöne Geschichte. Liebe Grüße an Thomas Niss, an Martin Fussek und auch an die Daria Heisip.
Auch von mir.
Gelegenheit. Wunderbar. Hätte man das auch unter einem Extras abgerungen. Aber ich glaube, es war wichtig an der Stelle. So, jetzt sind wir im Jahr 2020. 20 und der Max ist bei Sunrise. Was waren dort deine ersten Aufgaben?
Also ich habe dort eigentlich, also eine gute Frage, ich habe dort eigentlich angefangen, ich habe erstmal auch beim Customer Service ausgeholfen, weil da ist ja der Nico Ferschen alleine gewesen, der einen großartigen Job dort leistet. Und ich habe dort ausgeholfen und durfte dann auch schon in der Redaktion auch mithelfen. Ja, also das waren zwei Punkte. Und es kam dann natürlich eine gewisse Pandemie dazwischen. Und da muss ich auch sagen, war es für mich erst schon mal ein Riesenprivileg, dass ich nicht sofort wieder entfernt wurde aus dieser Position, was nachvollziehbar gewesen wäre.
Es war ja am Anfang nicht klar, dass das letztendlich für das Unternehmen und die Branche eine Chance war, ja, nein, weil man ganz andere Sachen gedacht hat.
Du sagst es, ja, aber du, genau. Das brauche ich dir nicht erzählen, du kennst Thomas und Martin, ja, also das sind die Ersten, die Chancen sehen, wenn sie da sind. Und waren dann auch wirklich, haben gesagt, na gut, also wir denken jetzt ein bisschen um. Und ich bin dann direkt, durfte ich in den B2B-Bereich bei uns rein. Ja, mhm. Das heißt, es ging darum, damals dazwischen, es gab ja noch einen Zwischentitel, Own360. Ja, genau. Also die, ich sag mal, das Unternehmen scheut sich nicht, ja, immer näher an den Kunden ranzukommen. Und die Aufgabe war dann, bauen wir das als Plattform auf, schauen wir, dass die Unternehmen, in die unsere User investieren, dann auch gleichzeitig vorhanden sind auf unserer Plattform. Was natürlich bedeutet hat, dass wir die Möglichkeit haben, beispielsweise Partnerschaften im Investor Relations Bereich. Ja? Mhm. Das heißt, ich glaube, sehr lange, sehr erfolgreich, auch für alle sichtbar war es zum Beispiel mit der UBM Development. Mhm. Ja, ich kann nicht sagen, ob das heute nach wie vor der Fall ist.
Ist auch nicht mehr im Unternehmen, wäre genau. Auch keine Frage von mir, aber das war damals natürlich Zeitstempel.
Ja. Das war großartig damals. Und die haben verstanden, dass das eine ganz wichtige, hochmoderne Plattform ist, auf der man jetzt die Financial Community sehr gezielt erreichen kann. Ja. Ja, und das war eine super Idee und war ein sehr spannendes Projekt aufzubauen. Bis hin dann zum Podcast.
Bis hin zum Podcast. Und da sind wir Kollegen der Sunrise, wie heißt Sunrise Podcast heißt der jetzt, glaube ich, oder? Irgendwie
du, ich egal. Könnte, ja, ich könnte es gar nicht
New
ganz
from
genau
the top
sagen.
Ist eine starke Erinnerung von mir. Da habt ihr meistens du plus Thomas Niss, sage ich jetzt einmal, einen CEO. Eine CEO, die man kennt in Österreich, zu einem sehr, sehr launigen, auch längeren Gespräch, durchaus bis hin knapp zu einer Stunde eingeladen.
Ja, durchaus.
Toll, ja.
Das war eine ganz tolle Erfahrung, auch in diese Gespräche hineinzukommen. Ich hatte das Privileg, da zu moderieren, ja, zwischen dem Thomas, der natürlich selbst immer ein unglaublicher Experte ist, nicht?
Stimmt.
Und gleichzeitig den betreffenden CEO oder Vorstandsmitglied, es waren auch andere Vorstandsmitglieder, und dann dieses Gespräch, das Zuhören, meine größte Aufgabe war natürlich immer so dabei bleiben, on top bleiben sozusagen, weil man da als Zuhörer, also ich persönlich, sehr reingezogen wurde. Ja, also ich kann mich, und das kann ich wirklich besten Gewissens sagen, an kein einziges langweiliges Gespräch erinnern.
Ja, das sind auch Top-Leute und mit Verlaub, du bist doch um einiges jünger als ich und wir haben eh den Zeitstempel mit der Baustelle drinnen. Das sind schon Top-Kontakte, die man da kriegen kann. Das
ist unglaublich.
Also Netzwerk positiver geht's nicht.
Ja.
Und ich merke es ja selbst auch beim Podcasten. Ich habe in den Jahren zuvor einen Bruchteil der Leute kennengelernt, wie jetzt übers Podcasten. Und das macht auch niederschwellig sehr, sehr viel Spaß. Und was ich noch abschließend zu Sunrise sagen möchte, mir immer sehr wichtig, dass auch Skin in the Game dabei ist und nicht nur bloß Finanzbildung theoretisch vermittelt wird, sondern das sind ja eure Kunden, die ihr da erreichen wollt, alle,
ja.
Auch die Anleger. Und du bist ja auch als Anleger hingekommen. Neugierige Frage, hast du das Produkt immer noch?
Das habe ich, ja.
Sparplan?
Ich habe einen Sparplan, ich bin...
Kleine Size, aber super, dass du es, ja.
Ja.
Ganz perfekt. Gut, Max, wir sind, ich glaube, ich könnte noch 30 Minuten weiterreden, aber schön. Es geht auch ums Naturhistorische Museum natürlich. Natürlich. Ganz spannend, Produktentwicklung, Fundraising, ich habe dich da weiterverfolgt natürlich als Ex-Podcast-Kollegen, genau dort, wo ich eigentlich bin mit meinem Podcast. Naturhistorisches Museum, sehr spannend. Produktentwicklung, was kann ich mir darunter vorstellen?
Das war eine ganz großartige Gelegenheit. Es geht darum, dass das Naturhistorische Museum seine Drittmittelfinanzierung ausbaut. Mhm. Ja, das war der Plan, das ist der Plan des gegenwärtigen Managements von Generaldirektorin Wohland und Geschäftsführer Robach, die gesagt haben, wir möchten das Naturhistorische Museum mit Partnerschaften im Sponsoring-Bereich ausbauen und wir möchten auch unsere Spendenaktivitäten, das Fundraising ausbauen. Und die haben mir die Möglichkeit gegeben, genau das zu tun. Und das ist ein, das ist, sage ich mal, ein großes Privileg, auch weil ich sozusagen verhältnismäßig jung bin, um mit so einer Aufgabe anvertraut zu werden und das jetzt pushen darf auch. Und zum einen, nicht arbeiten wir jetzt ganz intensiv an Corporate Partnerships, weil etwas, das sozusagen jetzt ganz stark in den Vordergrund tritt, ist die Tatsache, dass das Naturhistorische Museum ein naturwissenschaftliches Museum ist. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das bedeutet, wir können als Museum, als Forschungsinstitution, das ist das Museum nämlich auch, auf Unternehmen zugehen und mit ihnen beispielsweise im ESG-Bereich zusammenarbeiten. Man hat die Möglichkeit, als Unternehmen ESG-Agenden am Museum auszuüben.
Und was kann ich mir darunter vorstellen da?
Du kannst dir darunter first and foremost Bildung vorstellen.
Okay.
Ja, du hast dann am Museum die Möglichkeit, Workshops geleitet von Wissenschaftlern beispielsweise zu machen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausbilden zu einem bestimmten Thema wie Klimaschutz oder Biodiversität. Nicht? Wir haben als Museum einen Standort, das ist das Nationalparkinstitut Donauauen unten im Burgenland, wo wir ganze Biodiversitätstage und Workshops organisieren können, um vor Augen zu führen, wie wichtig Schutz und Erhalt von Natur ist.
Okay, das mit dem Brand, den ihr habt, ist natürlich eine super Kombination und
du sagst es.
Klingt spannend.
Es ist eine hochspannende Aktivität und ich lerne noch jeden Tag Neues dabei. Ja, also und gleichzeitig anders zum Beispiel, ja, als das für Kunstmuseen möglich ist, mit Wissenschaft, mit ESG und Corporate Social Responsibility auf Unternehmen zuzugehen, ist ein ganz anderer Zugang, als jetzt ausschließlich über Philanthropie sprechen zu können. Ja, und das ist etwas, das ich jetzt intensiv versuche, am Museum zu entwickeln und wo ich auch schon sagen kann, dass wir schöne erste Erfolge errungen haben, nicht? Und oder beispielsweise, was jetzt nichts mit ESG zu tun hat, aber wir haben letztes Jahr bereits mit der BAWAG zusammen, auch die Hausbank des Museums, einen Werbespot gemacht, der dann so auch zu sehen war, wo das Museum sehr schön gefeatured war und man in das Kaiserbild hineingezogen wurde. Und ich sag mal, das hat einfach auch riesen Spaß gemacht.
Dann lassen wir auch die Kollegen von der BAWAG lieb grüßen auf jeden Fall. Das heißt auch, wenn ich da jetzt reinhöre als Corporate in unser launiges Gespräch und sag, den mag ich mal kontaktieren, dann wirst du da nichts dagegen haben, oder? Wenn man mit dir Ideen entwickelt.
Christian, da würde ich mich sehr drüber freuen tatsächlich.
Ich baue immer so gern diese Calls to Action dann einfach auch ein in die Folge.
Finde ich super.
LinkedIn oder wie erreicht man dich am besten?
Sehr einfach. LinkedIn, man erreicht mich über die Homepage des Naturhistorischen Museums. Beides da stehe verlinken. Ich mit Telefonnummer und was weiß ich alles drin.
Ja. Muss ich natürlich noch als Filmnerd irgendwie so eine Frage stellen. Da stehen ja auch ein paar so Saurier rum und solche anderen Exponate. Wirst du da für Filme auch angefragt als Ansprechpartner, jetzt nicht als Darsteller und beziehungsweise hat man da manchmal ein bisschen Angst, wenn man vorbeigeht?
Du, also wir haben zum einen viele Anfragen und du lachst jetzt natürlich mit dem Dinosaurier, aber wir haben ja einen animatronischen Dinosaurier, der sich auch tatsächlich
bewegt. Und vor dem hast du schon Angst, ne?
Und ich sag mal, wenn mich der von hinten überraschen würde, ja, dann würde ich mich durchaus erschrecken, ja.
Ja, nein, haben wir alles natürlich filmisch gesehen und das Kopfkino ist da natürlich schon stark und ich glaube,
ja.
Die Location, die gibt so unglaublich viel her. Gibt es eigentlich auch mit Vis-a-vis Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen?
Absolut, ja. Also ich glaube, das ist ein Thema, das wir in Zukunft auch gerne noch mehr bearbeiten würden. Aber es gab in der jüngeren Vergangenheit, da war ich persönlich nicht dabei, beispielsweise Ganymede Bridge. Das ist das klassische Ganymede, kennt man, das ist im Kunsthistorischen Museum angesiedelt und sind Performances zu Kunstwerken und das gab's, ich glaube 2023, das Projekt Ganymede Bridge, da hat das dann sozusagen übergegriffen zum Naturhistorischen Museum und hat dann auch dort stattgefunden, war ein großer Erfolg.
Kennst du noch die österreichische Band Ganymede aus den 70ern?
Nein, leider nicht.
Spiel ich jetzt was ein kurz?
Bitte. I'm looking for a place to stay, I like to dance and drift away. I'm looking for a place to stay, I like to dance and drift away.
Ja, das musste jetzt auch sein, auf jeden Fall. Das passt
ja. Dank.
Ganymede eingespielt. Jetzt bitte ich dich noch um ein weiteres Beispiel für unser aller Kopfkino als reiner Hörer-Podcast, Hörerinnen-Podcast natürlich, was man sonst noch so im Naturhistorischen machen kann.
Ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, also mit der Produktentwicklung, Sponsoring und so, ist ein Riesenerfolg und ein ganz tolles Thema, dass wir geschafft haben, jetzt Partnerschaften noch stärker im Museum darzustellen. Und da haben wir jetzt angefangen, wirklich vor wenigen Wochen, mit einer ganz wichtigen Partnerin, die Wiener Städtische. Die hat die Patenschaft für unser Goldkabinett übernommen. Ja, musst du unbedingt anschauen, Christian, falls du es nicht kennst. Der zweitälteste Goldschatz der Welt ist da drinnen. Spektakulär.
Super.
Und man kann jetzt dort eine Logoprojektion der Wiener Städtischen sehen. Also kurz bevor man reingeht, geht man durch das Logo der Wiener Städtischen durch, das, glaube ich, deutlich und sehr geschmackvoll zeigt, dass die Wiener Städtische sich jetzt hier kümmert und das Museum unterstützt mit Mitteln zum Schutz, zur Bewahrung und zur Erforschung aller Objekte im Goldkabinett.
Klingt extrem spannend. Und irgendwie spiegelt sich ja da auch die Tätigkeit bei Sunrise ein bisschen wieder mit Kunden.
Da hast du recht, natürlich.
Ja. Gemeinsam irgendwas zu entwickeln.
Definitiv. Ja. Das war bei Sunrise genauso ein großes Thema.
Ja. Und nicht 0815 von der Stange, sondern anderer Kunde, andere Lösung.
Richtig.
Und ihr habt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Ne? Also die Möglichkeiten, die Potenziale, das ist das, glaube ich, was mir am meisten Spaß macht momentan. Wirklich zu sehen, was dieses Museum und seine Standorte zu bieten hat und was wir da für Möglichkeiten haben, wirklich sinnvoll und schön mit Partnern zusammenzuarbeiten.
Was werden die Schwerpunkte in den nächsten Monaten sein, ausstellungsmäßig und so?
Also wir haben ganz großartige Ausstellungen vor uns. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel recht unmittelbar, war vor ein paar Tagen die Eröffnung, hier nagt nicht nur der Zahn der Zeit. Mhm. Das ist eine, sage ich mal, Introspektion der Museumswelt, weil es darum geht, dass natürlich auch Objekte im Museum, die archiviert sind, nicht frei vom Befall sind durch Schädlinge zum Beispiel. Das muss alles gepflegt, bewahrt werden, was mir jetzt natürlich auch in die Karten spielt, weil es zeigt, dass es tatsächlich teuer ist und Geld braucht, einen gewaltigen Bestand, wie er jetzt im Naturhistorischen Museum ist, zu erhalten. Es sind 30 Millionen Objekte. Ja. Wir haben jetzt kommend auch noch eine, das kann ich dir sogar das Datum sagen, am 20.05. eröffnen wir den Kindereiszeitsaal. Das bedeutet.
Also dann, wenn es wirklich warm draußen wird, na genau.
Ja, dann können wir zum Abkühlen. Ja, da hast du völlig recht. Ja. Wo wir sozusagen die letzte Eiszeit darstellen und das aus Perspektive von Kindern, für Kinder und auch Erwachsene selbstverständlich. Das wird eine Riesensache, das ist brandneu, das ist nach modernsten museologischen Standards. Ja, auch was die Wissensvermittlung betrifft, da bin ich sehr gespannt drauf. Und da drücken wir die Daumen, da haben wir auch einen Partner an der Hand. Ja.
Da drücke ich die Daumen, bei mir rattert sie die ganze Zeit, wem ich das vermarkten wollen würde, wenn ich in deiner Rolle, immer, das kriege ich nicht aus dem Kopf raus einfach.
Das glaube ich, ja, da ticken wir ähnlich natürlich. Und ein ganz großes Highlight, im Herbst, im Ende September wird auch Two Views on Plants, das ist eine großartige, eigentlich Kunstwissenschaftsausstellung mit stereoskopischen Fotografien vom unglaublichen Sebastian Kramer, wo man sich einzelne Pflanzenteile, beispielsweise Blüten, Wurzeln, mit 3D-Brillen anschauen kann, ja, und einen sehr sensiblen Eindruck bekommt in diese fragile und schöne Pflanzenwelt. Für die wir übrigens, und das darf ich auch schon sagen, die Arbeit der Kammer Wien als Partnerin gewonnen haben. Und das ist, ich glaube, eins der ersten Ausstellungssponsorships, die wir haben für eine Ausstellung. Und finde ich großartig, ja, also dass die Arbeit der Kammer hier mit einem Programm, das sich auch sehr auf Inklusion am Museum bezieht, also die Workshops zur Verfügung stellt, Führungen zur Verfügung stellt, um Menschen aus benachteiligten Umfeldern auch mit an Bord zu holen und dort ein schönes Erlebnis und etwas Bildung zur Verfügung zu stellen. Ja, also das ist etwas, da sind wir sehr stolz drauf.
Jetzt knall ich dann noch zwei Stichworte hin aus unserer Zeit, in der wir leben, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Gibt sicher auch eine Riesenschnittmenge zu eurem Museum, nehme ich an, oder?
Du sagst es, ja. Also auch hier muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Potenziale sind noch kaum zu überblicken.
Ja. Wobei der Dinosaurier ist schon echt, oder?
Der bewegt der ist sich echt. Ja. Okay, das ist aber er traut, klar. Vielleicht ja. kriegt er jetzt dann das KI-Hirn, damit er auch durchs Museum laufen kann.
Jetzt ja. Arsch, glaube ich. Entschuldigung. Ich lasse das jetzt drinnen. Ja, genau. Herrlich,
ja, also Digitalisierung ist ein Thema, an dem wir sehr laufend und sehr konkret arbeiten. Da passiert natürlich viel Backstage, sage ja. ich mal nicht. Also viel, wovon der Besucher nichts mitkriegt natürlich. Aber auch, es wird auch in Zukunft sich sehr viel ergeben, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Audioguides. Ich meine, da müssen wir gar nicht so weit gehen. Wir stellen uns vor, du kannst eine KI befragen. Ich möchte gerne bitte beispielsweise eine Führung zu diesem und diesem Objekt haben.
In mehreren Sprachen nehme ich an, ne?
Genau, ja, ja. Also ich meine, das ist ja etwas, das könnte man theoretisch hier und heute umsetzen, ja. Hat natürlich viele Hürden, muss man gut bedenken, ist selbstverständlich. Aber die Möglichkeiten, Services für den Besucher beispielsweise zur Verfügung zu stellen, die sind groß. Und ich bin sehr gespannt, und da spreche ich jetzt für die gesamte Museumswelt, wo da die Reise hingeht, ja.
Höchst spannend. Ich komme jetzt zu meiner klassischen Abschlussfrage. Was ist das an dem Job? Ich meine, hat es an den Augen gesehen, die leuchten die ganze Zeit durch. Was da am meisten taugt?
Was mir am meisten taugt, sage ich dir ganz ehrlich, ist das Vertrauen, das ich bekomme vom Museum. Also das ist wirklich, sage ich ganz explizit, von der Generaldirektion, von der Frau Wohland, von der Geschäftsführung, vom Herrn Rohbach, die Möglichkeiten am Museum auszuprobieren, ja, und hier wirklich weit denken zu dürfen, große Schritte machen zu dürfen, das ist ein echtes Privileg.
Ja, und das ist natürlich was Leibendes, wenn man so eine Legende wie dieses Museum auch mit weiterentwickeln darf.
Eine unglaubliche Ehre, ganz ehrlich.
Ganz großer Respekt. Lieber Max, ich spiele schon unsere Abspannmusik. Ich glaube, du hast gehört, ich habe mich wohlgefühlt. Es ist so eine Kopfkino-Folge, wieder mit so unglaublich vielen Sachen dabei. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. In den Shownotes verlinkt ist, wie man den Max erreichen kann und die Homepage natürlich vom Museum. Schaut's mal vorbei. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch von meiner. Danke, Christian.
Ciao, ciao.
Energy water line. Energy water line.